Guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich, dass wir hier im Gottesdienst zusammen sein können und dass du hier vor Ort dabei bist oder dass du online mit dabei bist. Schön, dass du da bist. Heute Morgen haben wir ein wichtiges und für mich herausforderndes Thema in unserer Predigtreihe Fokus 21, Corona, Endzeit und die Offenbarung. Viele sind in dieser Phase davon umhergetrieben und sie bewegen diese Frage, was hat die aktuelle Situation mit der Endzeit zu tun? Hat Corona etwas damit zu tun? Wir lesen die Offenbarung, wir haben im Leitungsteam der Gemeinde darüber gesprochen, haben miteinander aus der Offenbarung gelesen. Und dieser Gottesdienst heute Morgen soll so uns mit da hineinnehmen, uns dieser Offenbarungs-Challenge zu stellen. Die Offenbarung ist kein einfaches Buch und der Name im Griechischen alleine sagt es ja schon, Apokalypsis, das Verborgene. Aber das Verborgene soll nicht verborgen bleiben. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen einfach dein Herz dafür aufmachst, für das Gute, was Gott dir heute Morgen geben möchte durch die Offenbarung. Nun, in einer kurzen Predigt so eine Zusammenfassung oder einen Überblick zu geben, das ist nicht ganz so leicht. So, ich kann mich heute nicht in großen Details verlieren, aber ich werde probieren, dich damit hineinzunehmen, dass du einen kleinen Impuls heute Morgen für dich aus der Offenbarung mitnehmen kannst und dass du sagen kannst, ja, durch diese Predigt bin ich ein Stück weitergekommen. Schlag mit mir deine Bibel auf in der Offenbarung. Wir werden heute Morgen nicht so viele Stellen lesen. Ich werde zwar einige zitieren, aber ich werde nicht zu viele mit euch lesen, um auch euch nicht dazu überfordern, denn eigentlich könnte man darüber eine ganze Seminarreihe halten, aber das will ich natürlich nicht. Offenbarung Kapitel 1. Dort können wir lesen von Vers 1 bis Vers 3. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Ein Engel wurde gesandt, der sie Johannes, dem Diener Gottes, verkündete. Johannes hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus und alles, was er sah, bezeugt. Gott segnet jeden, der dieses prophetische Buch, diese prophetische Rede an die Gemeinde liest, und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen werden, steht kurz bevor. Es ist eine Offenbarung von Jesus Christus selbst. Sie kommt vom Himmel her und Johannes ist nur der Diener Gottes, der diese Offenbarung weitergibt. Und diese Offenbarung sollte ein Buch des Trostes für die Gemeinde sein und sie sollte Ermutigung geben. Und so soll sie auch heute für uns Ermutigung und Trost sein und uns nicht in eine Unsicherheit hineinbringen. Und was Johannes hier ganz klar sagt, für eine Zeit, die kurz bevorsteht. Nun, wenn wir in der Bibel Zeitangaben lesen, dann wissen wir immer, dass diese Zeitangaben oft verklausuliert sind. Da ist oft von 1000 Jahren die Rede und da ist von in der nächsten Zeit die Rede und dann sieht man das an und schaut das an und es sind doch viele Jahre dazwischen. Warum? Weil Gott ein anderes Verhältnis zur Zeit hat, als wir es haben. Für Gott ist eigentlich gestern genauso heute, wie morgen vorgestern ist. Ja? Das ist eine Dimension, die können wir eigentlich nicht verstehen, was damit verbunden ist. Aber so versuchen wir uns, da ein wenig hineinzudenken und wir sehen also, die Offenbarung hat eine Bedeutung gehabt für die erste Gemeinde und für die ersten Gemeinden. Dieser Brief war ja geschrieben an 7 Gemeinden, die in der heutigen Türkei in Kleinasien sind. Und diese Gemeinden waren in einer besonderen Herausforderung. Was war die aktuelle Situation? Sie war in eine schwere Zeit hineingesprochen. Und so ist unser erster Punkt heute Morgen dieser Gedanke: Es ist eine Ermutigung für eine schwere Zeit. Der Kaiser Domitian war damals an der Herrschaft und die Römer haben versucht, so richtig ihren Kult, ihren Kaiserkult durchzudrücken. Die Menschen mussten den Kaiser als Herr und Gott ansprechen. Und natürlich hat das zu Spannungen geführt, weil die Christen gesagt haben, wir wollen unsere Anbetung Jesus Christus allein bringen und nicht dem Kaiser. Und so sind sie in innere Spannungen hineingekommen. Aber die Offenbarung sagt auch den Zustand der damaligen Gemeinde. Und wir müssen wissen, das ist also etwa 60 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist und von der Erde in den Himmel gegangen ist. Da haben sie diese Offenbarung bekommen und sie zeigt den Zustand der Gemeinden ganz klar auf. Da steht nicht nur drin, ihr seid alle super und du bist der Hammer und Gott mag dich, egal wie du bist. Das sind gute Zusprüche, die wir heute ja gerne weitergeben, auch an andere Menschen. Und ich finde es gut, dass wir solche Zusprüche weitergeben. Aber hier gibt es auch andere Worte, wenn wir mal Kapitel 2 und 3 der Offenbarung lesen, dann ist das richtig krass, was da steht. Ja? Ihr seid lauwarm, auf Deutsch gesagt, ihr seid zum Kotzen. Ja? Ich will euch ausspeien aus meinem Munde. Wenn ihr nicht klar brennt für Jesus, wenn ihr nicht einen klaren Lebensstil habt, dann ist eure Nachfolge etwas, was du vergessen kannst. Kauf dir Augensalbe und geh zurück zur ersten Liebe, denn du hast die erste Liebe verlassen. Also die Ermutigung in der schweren Zeit fängt gleich an mit einem ganz klaren Wort, eine ganz klare Ansage, dass Christen nicht lauwarm sein sollen und dass sie gerade in schwerer Zeit eine klare Linie haben sollen. Und ich finde das auch für uns wichtig, dass wir das heute Morgen aufnehmen, dass wir sagen, ja, in dieser Zeit, die für uns jetzt nicht gerade einfach ist, wollen wir nicht lauwarm sein, wollen wir nicht die erste Liebe verlassen haben, sondern wir wollen brennen für Jesus und seinen Weg gehen. Und das fällt mir auch auf, wir sehen, dass die Offenbarung immer einen Ausblick in die Zukunft hineingibt. Und die Offenbarung hat nicht nur in die damalige Zeit hineingesprochen. Manche stellen sich diese Frage, kann man die Offenbarung auf die Zukunft hinlesen? Und sie haben gesagt, nein, das war jetzt nur für die erste Gemeinde damals. Ich glaube das nicht, dass es nur für die erste Gemeinde damals war, sondern dass es auch diesen zukünftigen Ausblick ganz stark mit da drin haben. Das will ich euch im Lauf der Predigt begründen und euch das vor Augen führen, was das bedeutet und warum ich zu dieser Überzeugung gekommen bin. Wenn du bei YouTube nachschaust und das Thema Endzeit eingibst, ich habe das mal probiert, ja, dann kriegst du hunderte von Videos zu diesem Thema und du kannst tagelang Videos gucken zum Thema Endzeit. Nun, ich habe das nicht gemacht, denn manches ist dort richtig gut, manches ist aber auch aus meiner Sicht nicht unbedingt sehr hilfreich und du solltest dich besser nicht damit beschäftigen. Also füttere dich nicht unsortiert, sondern das könnte doch gewisse Bauchschmerzen hervorrufen. Und wenn du dich mit diesem Thema näher beschäftigst, dann merkst du, da gibt es so ein paar Fremdworte, die überall auftauchen. Die sind richtig schwer auszusprechen. Mal sehen, ob ich das heute Morgen so problemlos hinbekomme. Da ist zum Beispiel vom Prämillennialismus die Rede oder vom Dispensationalismus oder vom Präterismus oder vom Amillennialismus. Also ihr merkt, ich habe schon so meine Schwierigkeiten, diese Worte überhaupt auszusprechen. Und deine Augen leuchten jetzt schon. Ja, ich sehe das zwar nicht am Bildschirm, aber ich kann mir das vorstellen bei dir. Hey, hör mir bloß auf mit solchen Fachworten. Was ist denn damit gemeint? Das will ich auch gar nicht im Detail erläutern. Wenn du näher darüber wissen möchtest, dann kann ich dir mein Konzept zur Verfügung stellen und dann kannst du diese Worte und die Bedeutung der Worte nachlesen und dir ein tieferes Verständnis davon machen. Aber das bringt uns jetzt nicht unbedingt weiter. Nur was ich hier sagen möchte, ist Folgendes. Menschen haben über Jahrhunderte die Offenbarung gelesen und sind zu ganz verschiedenen Auslegungen gekommen, die sich teilweise diametral widersprechen. Das muss uns bewusst sein, wenn wir uns mit der Offenbarung auseinandersetzen. Und das hängt immer damit zusammen, mit welch einem Ansatz gehe ich an die Bibel ran. Manche, die die Bibel lesen und auch darüber predigen, kommen von einem sehr liberalen Ansatz und sagen, wow, also all die Geschichten von Jesus und wo er auf dem Wasser gegangen ist und die Brotvermehrung, das ist alles so aus dem Reich der Mythen und da können wir heute nicht viel draus nehmen. Aber wir als Gemeinde, als überzeugte Christen, gehen grundsätzlich anders mit dieser Thematik um und wir schauen, dass das Wort Gottes für uns eine Bedeutung hat. Und die Frage, die wir zunächst einmal beleuchten wollen, ist, wie gehen wir eigentlich grundsätzlich mit der Bibel um? Was ist unser Bibelverständnis, was wir haben? Das ist natürlich eine subjektive Sicht der Dinge. Ich gebe zu, aber jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, sich auch klar darüber Gedanken zu machen, wie will ich an die Bibel herangehen. Ich möchte euch kurz einige Dinge so sagen, wie es gut ist, mit der Bibel umzugehen. Und auch wenn wir mit der Offenbarung, wenn wir die Offenbarung lesen, wie wir das tun. Das erste ist zum Beispiel, dass wir schauen, was war die ursprüngliche Bedeutung, die wörtliche Bedeutung, nicht unbedingt die buchstäbliche Bedeutung, aber was war in der Zeit gemeint, als das geschrieben worden ist. Also erstmal gucken, ob wir die Bibel wörtlich auslegen können. An manchen Stellen merken wir ganz schnell, das funktioniert nicht, das kann man nicht wörtlich auslegen, sondern das muss irgendeine übertragene Bedeutung haben. Das zweite ist, dass wir die Bibel christuszentriert auslegen. Manche Leute legen die Bibel sehr ich-zentriert aus oder es gibt Leute, die legen sie Amerika-zentriert oder Deutschland-zentriert aus. Man guckt immer, was steht in der Bibel und überträgt das dann auf seine eigene Situation. Manchmal ist das hilfreich, aber es ist wichtig, dass wir in erster Linie christuszentriert die Bibel lesen. Denn wir sehen, dass gerade auch im Alten Testament viele Persönlichkeiten als Bilder auf Jesus Christus hin sind. Und wir müssen im Auge behalten, dass es hier um die Geschichte des Volkes Israels und auch die Geschichte der Gemeinde geht und auch Israel als Nation beschrieben wird. Das dürfen wir nicht vergessen, wie Israel beispielsweise sein Land verlassen musste, wie es in kriegerischen Auseinandersetzungen war. Und es spricht auch über die zukünftige Geschichte Israels. Darauf will ich nachher nochmal zurückkommen. Dann sehen wir aber auch, dass wir in der Schrift meistens eine übertragene Bedeutung haben, eine Bedeutung, die in einer anderen Zeit sichtbar geworden ist. Beispielsweise können wir das im Neuen Testament sehen, wie die Apostel Texte aus dem Alten Testament nehmen und sie auf Jesus hindeuten und sagen, das ist erfüllt in Jesus Christus. Obwohl zur Zeit des Alten Testaments diese Texte auch eine Bedeutung haben. Weil die Bibel das selbst tut, dürfen und müssen wir das auch tun, neben der natürlichen Bedeutung immer noch die übertragene Bedeutung zu sehen. Und ein weiterer Aspekt ist das, was ich vorhin schon mit der Zeit gesagt habe. Die Bibel hat eine Bedeutung in der jeweiligen Zeit gehabt und der Text, der gesprochen worden ist, in die Situation hinein, hatte in der Zeit eine Bedeutung, aber auch eine zukünftige Bedeutung und somit eine doppelte Bedeutung. Und wenn wir das beachten, dann hilft es uns, auf die Betrachtung der Offenbarung in einer richtigen Weise zuzugehen und nicht nur zu sagen, das ist jetzt nur etwas Historisches, sondern das hat auch eine Bedeutung für die Zukunft. Und da lass dich nicht davon dem Gedanken irritieren, wenn du sagst, das wird in Kürze geschehen. Das habe ich ja vorhin schon erläutert. Wenn wir in die Offenbarung reinschauen und über das Thema der Endzeit, also das Ende der Zeiten oder die Zeit, bevor das geschieht, was das Ende der Welt einläutet, wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir, dass uns die Bibel dort einige sehr klare Aussagen macht. Es gibt haufenweise Spekulatives. Gerade auch jetzt in der Corona-Krise haben wir das erlebt, wie die sogenannten Verschwörungstheorien oder Mythen Hochkonjunktur haben. Und so ist natürlich die bildliche Bedeutung der Offenbarung so ein richtiger Pool dafür, dass Leute gesagt haben, ja, ich spekuliere jetzt mal ein bisschen. Denn wir alle haben so diesen Wunsch dieses alten Kinderspiels, ich sehe was, was du nicht siehst. Und wir wollen alle mehr wissen als die anderen. Das ist so ein Menschheitswunsch, der ganz stark da ist. Und das ist der Grund dafür, dass manche Leute anfangen zu spekulieren. Ich möchte euch heute Morgen versuchen, das aufzuzeigen, was aus meiner Sicht Tatsachen, Fakten über die Endzeit sind. Gut, da mögen Leute anderer Meinung sein, als ich sie bin, und sagen vielleicht, nee, Frank, den und den Punkt sehe ich anders. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem und das irritiert mich auch nicht. Aber wenn du die Bibel liest, wirst du, wenn du mit einem glaubenvollen Herzen daran gehst, nicht alles erklären können, aber du wirst eine innere Linie, ein inneres Zeugnis bekommen, wo du sagst, das ist das, was mein Herz zufriedenstellt, wo ich spüre, dass das innere Zeugnis Gottes auch in meinem Herzen da ist. Und dazu kann ich stehen. Wenn ich über meine persönliche Biografie und die Auslegung der Offenbarung nachdenke, dann gab es Zeiten, wo ich meinte, sehr viel mehr zu wissen, als ich heute weiß. Woran liegt das? Wenn man sich immer wieder mit der Bibel beschäftigt, dann kommen neue Dinge hervor, dass man denkt, wow, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und es ist gut, darüber zu reden. Warum treffen wir uns in Connect Groups und reden über die Bibel? Genau aus diesem Grund, weil die Bibel ein lebendiges Buch ist, das lebendig zu uns spricht. Und sei immer demütig in der Haltung, dass du sagst, das kann ich jetzt nicht erklären. Und es gibt Momente, wo ich, wenn ich die Offenbarung lese und auch wenn ich darüber predige, wo ich dann eher sagen möchte, da möchte ich mich nicht festlegen, sondern das möchte ich offen lassen. Ja, vielleicht bin ich mal an diesem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, da kann ich mehr zu sagen, aber wo ich mich heute ein wenig mehr zurücknehme und sage, ich warte einfach mal, wie das geschieht. Es gibt ja Leute, die das genau berechnen und alles meinen, ganz genau sagen zu können. Wenn so etwas ist, dann habe ich immer ein etwas größeres Fragezeichen. Aber mein grundsätzliches Bibelverständnis ist, ich gehe von diesem zukünftigen Aspekt an die Bibel ran, weil es klare Aussagen in der Heiligen Schrift gibt, die für mich Fakten sind und die wichtig sind. Das Erste, was ich euch sagen möchte als so etwas, was für mich ein Fakt ist, eine Tatsache, ist, dass Jesus wiederkommt. Egal, wie das sein wird und wann das sein wird, das ist für mich nicht das Entscheidende. Aber es wurde direkt bei seiner Himmelfahrt angekündigt. Jesus ist, Apostelgeschichte 1, Vers 11, ich lese diese Stellen nicht mit euch, aber wie gesagt, ihr könnt sie von mir gerne nachher bekommen. Dort kommen Engel als Jünger zum Himmel starren und sagen, wow, Jesus ist weg. Sie sagen deutlich, Jesus wird wiederkommen. So wie ihr ihn jetzt habt auffahren sehen, so wird er wiederkommen. Und an anderen Stellen finden wir das bestätigt, dass Jesus wiederkommen wird. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang über den sogenannten Tag des Herrn. Das ist so ein Fachbegriff, den wir finden an vielen Stellen in der Bibel, der so die Ereignisse um das Ende, um die Wiederkunft Jesu, um die Aufrichtung seines Reiches beschreibt. Dieser Begriff, den können wir uns mal so im Hinterkopf merken. Jesus Christus wird wiederkommen. Und schon im Alten Testament finden wir die Ankündigung über den Messias, dass er kommen wird. Und das hat die Leute irritiert, weil manchmal ist das so wie ein Bild, wenn man über die Bergspitzen rüberschaut. Man sieht nur die Spitzen, aber man sieht die Täler dazwischen nicht. So ist im Alten Testament schon die Rede von diesen verschiedenen Erscheinungen Jesus, wenn er auf die Erde kommen wird. Und das sind verschiedene Zeitpunkte. Deswegen sehen wir im Alten Testament ganz klar, Jesus ist gekommen, um das Werk am Kreuz zu tun, aber er wird sichtbar wiederkommen. Das Zweite, was für mich ein Fakt ist, ist, dass der Zeitpunkt dieser Wiederkunft verborgen bleibt. Die Bibel spricht über diesen Tag des Herrn und dass wir ihn gerne berechnen wollen würden. Wie ist es sein? Wann wird das sein? Wann wird der Zeitpunkt deiner Ankunft sein, wollen die Jünger wissen. Wann wirst du dein Reich wiederherstellen? Das ist genau die Frage, die sie ihm stellen, als er gen Himmel fährt. Weil sie haben gedacht, ja, Jesus ist hier unser Präsident und er wird seine Herrschaft aufrichten. Und Jesus sagt eindeutig, das steht nicht in meiner Macht, sondern Zeit und Zeitpunkte weiß allein der Vater im Himmel, der es festgesetzt hat. Im 1. Thessalonicher Brief wird das auch nochmal bestätigt, dass das alleine bei Gott liegt. Es gibt nun etliche Sondergemeinschaften des Glaubens und dazu zählt nicht nur die Wachturmgesellschaft und die Zeugen Jehovas, sondern viele andere haben es auch versucht. Sie haben berechnet und gesagt, ja, dann und dann kommt Jesus wieder. Und dann haben sie das irgendwie erklärt, Jesus ist unsichtbar wiedergekommen und sonst alle möglichen Erklärungsformen. Leute, wir dürfen ganz klar wissen, dass das allein dem Vater überlassen ist und dass wir uns davor hüten sollen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir in dieser Zeit leben, dass dann in unserem Herzen ein klares inneres Zeugnis auch darüber entstehen wird, wann Jesus wiederkommen wird. Aber hüten wir uns davor, das zu berechnen. Und als Jesus von seinen Jüngern gefragt wird in Matthäus Kapitel 24, was ist denn der Zeitpunkt? Diese Frage wird ihm nämlich immer wieder gestellt und genauso wie die Jünger gestellt haben, stellen wir heute auch manchmal diese Frage. Dann sagt Jesus ihnen keinen Zeitpunkt, aber er sagt ihnen einige Kennzeichen. Er sagt zum Beispiel, es wird Kriege geben, Auseinandersetzungen, und du kannst das in Matthäus Kapitel 24 nachlesen. Es wird Hungersnot geben, Erdbeben, falsche Propheten, Polarisierung, die Menschen werden gegeneinander sein, es wird Gesetzlosigkeit geben, die Liebe wird erkalten, das alles sind Kennzeichen dafür, dass das Ende näher kommt. Aber Frank, so etwas hat es doch schon immer und überall gegeben. Richtig, du hast es erfasst. Deswegen waren auch Christen zu jeder Zeit innerlich auf Hab-Acht-Stellung und haben gesagt, jetzt ist es soweit, Jesus kommt wieder. Darf ich dir ein paar Beispiele aus der letzten Zeit geben? Als die Staatengründung Israels war, 1948, oder der Sechstagekrieg, oder als die Ölkrise 1973 war, wissen einige ja gar nicht mehr, was das war. Da waren die Autobahnen gesperrt, da hatten wir Lockdown mit dem Auto, keiner durfte Auto fahren. Oder als die EU gegründet worden ist mit dem sogenannten Zehn-Staaten-Bund. Oder erinnert ihr euch 1986, als der Reaktor in Tschernobyl hochgegangen ist? Da hat man gesagt, wow, Wermut kommt hier überall runter. Das ist das, was in der Offenbarung geschrieben ist. Oder am 11. September 2001, als die Flugzeuge in die Twin Towers in New York gesteuert worden sind. Oder der Tsunami 2004. Es gibt so viele Punkte, wo Christen gesagt haben, das Ende ist nahe. Und das ist auch gut so. Warum? Weil diese Maranatha-Hoffnung, Jesus kommt wieder, in unserem Herzen leben soll. Und ich möchte euch davor warnen, dass ihr sagt, ja, da muss ja erst alles dies und jenes passieren, bis Jesus wiederkommen kann. Nein, das glaube ich nicht. Sondern es ist so, die Bibel beschreibt uns das wie mit Wehen, wie in einer Schwangerschaft. Wann wird das Kind geboren? Es gibt eine längere Vorbereitung, die Wehen werden immer stärker und dann auf einmal, wenn die Presswehen kommen, dann geht es ganz schnell oder kann es ganz schnell gehen. Was ist ein weiteres Zeichen, was Jesus nennt für die Endzeit, wenn das Ende, das Vollendung des Zeitalters da sein wird? Matthäus 24, Vers 14 sagt er, dass das Evangelium vom Reich gepredigt werden wird. Und es wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen. Und dann wird das Ende kommen. Genau das geschieht heute. Das Evangelium wird gepredigt. Und Corona hat mit dazu beigetragen, dass das Evangelium in breiterer Weise gepredigt wird und dass das in geballter Kraft vorangebracht wird. Und wir sind auch mit dabei. Wir tun das beispielsweise übers Internet, über den Livestream. Durch die Verbreitung der modernen Technik und der Medien ist da ganz, ganz viel geschehen. Und wir sehen, wie das super Auswirkungen hat. Etwas weiteres, was wir festhalten sollen, ist, dass die Bibel von der Entrückung spricht. 1. Thessalonicher Kapitel 4 können wir darüber reden, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wenn Gott die Toten rufen wird. Und der Apostel Paulus sagt in dem Zusammenhang ganz deutlich, dass wir, die wir leben, in dem Moment Jesus entgegengerückt werden. Und interessanterweise haben ja die Apostel und auch der Apostel Paulus selbst das auch zu ihren Lebzeiten erwartet, weil diese nahe Erwartung schon damals in ihren Herzen befestigt war. Auch hier gilt, den Zeitpunkt wissen wir nicht, aber die Bibel spricht über diese Tatsache. Es gibt auch dann auch unterschiedliche Auffassungen darüber, wann, zu welchem Zeitpunkt das sein könnte. Das ist nicht heilsentscheidend. Entscheidend ist, dass wir an diese Tatsache glauben und dass wir die in unserem Herzen tragen. Ein weiteres Beispiel für mich ist und Zeichen der Endzeit, dass das Volk Israel in sein Land zurückkehrt. Es ist wunderbar zu sehen, und wenn man in Israel ist, dann kann man diese Geschichte, die aktuell von Gott geschrieben wird, live vor Augen sehen. Eine Verheißung über viele tausend Jahre, dass das Volk Israel das Land wieder nehmen wird, beginnt sich zu erfüllen. In diesem Zusammenhang spricht Jesus von dem Feigenbaum. Wenn ihr auf den Feigenbaum seht, dann wisst, dass das Ende naht und diese Generation wird nicht vergehen und das Ende ist da. Was er damit genau meint, das bleibt mir persönlich auch verborgen. Ich meinte dafür eine Auslegung gehabt zu haben, aber das ist für mich ein Punkt, der offen ist. Das ist aber gar nicht so schlimm. Trotzdem ist für mich ganz klar und deutlich, Israel ist ein Zeichen, ein Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Wovon spricht die Bibel weiter im Zusammenhang mit der Endzeit? Sie spricht davon, dass ein Widersacher, ein Antichrist auftreten wird. Kinder, es ist die letzte Stunde, sagt der Apostel Johannes in 1. Johannes Kapitel 2. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Es geht hier nach meinem Verständnis nicht um die eine Megaperson, die vielleicht schon da war oder kommen wird und wo wir alle wissen, das ist er, sondern für mich geht es hier mehr um ein System, um einen Geist, der sich breit macht, ein antichristlicher Geist. Und dieser Geist, der hat etwas Widergöttliches in sich. Und dieses Widergöttliche, das setzt sich Gott entgegen. Und zum Ende hin wird das dann noch einmal viel stärker auftreten. Sollen wir auf den Antichristen warten? Ist er als Person schon da gewesen? Wird er in Person kommen, dass wir alle wissen, das ist er? Es kann durchaus sein, dass das so sein wird. Aber es könnte auch durchaus sein, dass es ein ganzes antichristliches System ist, was unsere Gesellschaft immer mehr durchzieht und wo die Frage sein wird, zu welchem System stellst du dich? Stellst du dich zu Jesus Christus oder stellst du dich zu diesem Antigöttlichen? Mit diesem System des Antichristen ist diese sogenannte Zahl, das Mahlzeichen 666 verbunden. Offenbarung Kapitel 13 können wir darüber lesen. Und man muss dieses Zeichen besonders und bewusst annehmen und sich bekennen zum System des Antichristen, zu dem, dass man sich gegen Christus stellt. Manche befürchten ja, das kann einem so untergejubelt werden. Ich persönlich glaube es nicht, dass es uns irgendwie untergejubelt werden wird, sondern wir müssen es annehmen, wir müssen eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, wenn wir wachsam sein werden, dann werden wir innerlich gewarnt sein und werden es nicht tun. So manche haben mich gefragt, ja, wie ist es denn jetzt, wenn ich mich gegen Corona impfen lasse, wird mir dann dieses Mahlzeichen mit eingeimpft? Ich muss dir sagen, ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird und dass das der Fall ist, sondern dass das aus dem Bereich der Spekulation ist, sondern du musst dich entscheiden, wozu will ich mich bekennen. Und wenn ich mich gegen Christus stelle, und das dann annehmen werde, um kaufen und verkaufen zu können, dann wird das negative Auswirkungen haben. Die Predigt reicht nicht, dass ich auf all diese Dinge eingehen kann. Der Antichrist wird kommen, reitend auf einem weißen Pseudopferd. Offenbarung Kapitel 6, wenn wir über die Siegel und das Buch, was geöffnet wird, lesen können, dann können wir über das Auftreten des Antichristen lesen. Und ich glaube, dass das sehr viel damit verbunden sein wird, dass ein Bekenntnis gegen Christus gefordert wird. Es werden Erdbeben und Katastrophen sein. Wenn du dir das mal die Zeit nimmst und das in der Offenbarung liest, dann ist das richtig dramatisch, was dort beschrieben wird. Erdbeben und Katastrophen nehmen zu, Blutvergießen, Hass, Mord, Krieg, Feldzüge, Hungersnot, Inflation, Hagel, Feuer, Meer zu Blut, Wasser zu Wermut, Sonne und Mond verfinstern sich, Heuschrecken. In einer etwas interessanten Beschreibung werden uns dort genannt, Unwetter, Hitzewellen. Kennen wir das? Irgendwie sehen wir das, ja, dass das in unserer Zeit richtig, richtig zunimmt. Manches in unserer Zeit, wie beispielsweise der Klimawandel, könnte man in diese Richtung durchaus deuten und sehen, hier verändert sich etwas. Wir müssen allerdings auch fairerweise im Hinterkopf behalten, dass wir natürlich heute die Sachen viel besser mitbekommen, als sie damals mitbekommen worden sind. Es werden Seuchen und Krankheiten sein, sagt die Bibel. Ein Drittel der Menschheit wird sterben. Geschwüre, verseuchtes Wasser. Wir sehen eine Zunahme von Krankheiten weltweit. Und das ist etwas, was in der fortschreitenden Weltgeschichte für mich immer intensiver wird. Was hatte man denn in anderen Ländern, was Deutschland gar nicht mitbekommen hat? Die Vogelgrippe beispielsweise, sind wir zum großen Teil von verschont geblieben. Oder die Vorgänger von Covid-19. Das alles war weltweit da. Oder denken wir an AIDS oder andere Dinge. Einige Krankheiten sind ausgerottet worden, wie die Pest, Lepra, Aussatz, andere Dinge. Und dann kamen neue. Was sind die Ursache von Krankheiten? Manche sagen, die Ursache von Krankheit ist, dass du gesündigt hast. Nein, das sehe ich nicht so. Nicht die Ursache, dass du gesündigt hast. Aber die Menschheit ist gefallen und Sünde ist in die Welt hineingekommen. Der Mensch wollte selbstbestimmt leben und will das heute. Er will alles im Griff haben. Und jetzt fangen wir auch noch an, auf dem Trip zu reiten und zu sagen, wir wollen den Zeitpunkt selbst bestimmen können, wann wir von dieser Erde gehen. Und befördert durch unser Bundesverfassungsgericht wird es da zu einer gesetzlichen Neuregelung kommen. Wir können darüber beten, dass es zu einer guten und nicht zu einer dammbrechenden Lösung kommen wird. Der Mensch will selbstbestimmt unterwegs sein, hat alles in die Hand genommen, nimmt alles in die Hand, probiert alles aus, experimentiert, macht dies und jenes. Ja, wir haben gute Erfolge erzielt, aber wir haben auch manches Desaster dadurch erzeugt. Und Krankheit breitet sich immer aus. Und ich sage euch Folgendes, selbst wenn wir Corona in den Griff bekommen, wird die nächste Seuche bald vor der Tür stehen. Weil das ein Prinzip der gefallenen Schöpfung ist, der Degeneration. Nein, nicht alles entwickelt sich abwärts. Es gibt auch Dinge, die sich aufwärts entwickeln, die besser werden, weil Menschen sich investieren und von Gott gegebene Gaben einsetzen. Aber Krankheit ist etwas, was eine Auswirkung, eine langfristige Auswirkung von Sünde ist. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch ein Instrument des Teufels ist. Und wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, um Menschen zu quälen, nicht nur gesundheitlich zu quälen, sondern auch in Angst zu halten, in Atem zu halten. Welch eine Angst ist jetzt ausgelöst worden durch diese Krise. Alle Beziehungen sind eingefroren, alles Mögliche, weil wir Angst haben. Und weil unsere Regierung sagt, wir müssen dagegen vorgehen, was ja auch gut ist. Aber schaut den geistlichen Hintergrund davon an. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und es ist wichtig, dass wir als Christen, als Volk Gottes, das Leben wertschätzen und dass wir uns nicht auf die Seite schlagen und sagen, das Leben ist egal. Aber es gibt noch mehr, was wir in der Offenbarung finden. Das ist für mich Offenbarung Kapitel 4 und Kapitel 5. Derjenige, der auf dem Thron sitzt, der regiert. Und das ist Gott. Das ist eigentlich die Einleitung zu diesen ganzen dramatischen Szenarien der Endzeit. Und das ist für mich eine der wichtigsten Botschaften von heute Morgen. Dass du weißt, egal was passiert, egal wo wir uns befinden, der, der auf dem Thron sitzt, der regiert. Und der hat das Gericht an den Sohn übergeben. Und der Sohn ist Jesus Christus. Und er ist das Lamm Gottes, was dort bildhaft beschrieben wird. Dieses Lamm ist würdig, die Siegel aufzumachen. Das heißt für mich, dass die Geschichte in der Hand Gottes liegt. Und das, was passiert, zwar durch Auswirkungen, die Sünde in unserem Leben und auf der Welt gebracht hat, begründet ist, aber dass es nicht in der Hand von irgendwelchen Menschen ist, sondern Gott steht darüber. Nicht Frau Merkel, nicht Herr Spahn und nicht Herr Biden sind diejenigen, in deren Hand die Weltgeschichte liegt. Bestenfalls sind sie wissentlich oder unwissentlich Diener Gottes, die das ausführen, worüber der Herr aller Herren seine Hand hält. Aber das ist für mich ein enormer Trost, wenn ich die Offenbarung lese. Und was noch wichtig ist, es geht in der Endzeit, in der Offenbarung um einen Konflikt zwischen Gut und Böse. Zwischen, und jetzt personifiziere ich es, zwischen Gott und Satan. Und Satan versucht alles Mögliche, sich aufzubäumen, alle Menschen fertig zu machen, sie kaputt zu machen, alles unter seine Kontrolle zu bekommen. Offenbarung 17, die große Hure Babylon, dieses Wirtschaftssystem und auch dieses pseudo-religiöse System. Satan versucht alles unter seine Kontrolle zu bekommen. Und er bäumt sich auf, er macht Menschen fertig. Musst du Angst davor haben? Wenn du unter dem Schutz von Jesus Christus stehst, musst du keine Angst davor haben, weil er der Herr ist und weil er über deinem Leben steht. Und du darfst wissen, wie die Story ausgeht. Lies bitte bis zum Ende und dann siehst du, wie es ausgeht. Denn Satan, so sagt uns die Bibel, wird 1000 Jahre gefangen gesetzt werden. Nun, auch ob diese 1000 Jahre wörtlich zu nehmen sind, im Sinne, wie wir 1000 Jahre zählen, das will ich mal offen lassen. Aber es zeigt ganz eindeutig, dass die Macht des Satans begrenzt ist und dass wir wissen dürfen, Gott hat alle Macht. Und wie geht es dann aus? Zum Schluss kommt nicht der Pseudo-Reiter, sondern zum Schluss kommt der Reiter auf dem weißen Pferd. Und das ist Jesus Christus selbst. Und Jesus Christus wird zum Schluss die Sache selbst in die Hand nehmen. Und Satan wird gefangen gesetzt werden. Wie das passieren wird, das können wir uns nur ansatzweise vorstellen. Und worin mündet das Ganze dann? In einer Niederlage Gottes? Nein, es mündet in den Sieg Gottes. Es mündet in diese, ich habe das genannt, Party by Fati. Dieser Begriff, der gefällt mir ganz besonders. Das mündet in das große Hochzeitsmahl des Lammes, wie es uns in Offenbarung Kapitel 19 beschrieben wird. Und dann in dieses neue Jerusalem. Lies das mal. Hey, die Story geht gut aus. Du musst nicht in Sorge sein. Natürlich ist da etliches an Herausforderungen da. Aber es ist gut. Unser Leben ist in der Hand Gottes. Entschuldigt, dass ich heute etwas länger predige, aber es ist schwer, das in wenigen Minuten auf den Punkt zu bringen. Trotzdem, ich will es versuchen, noch diese Frage zu beantworten. Wo stehen wir denn aktuell jetzt? Was ist deine Einschätzung davon? Nach einem Jahr Corona, wie bewerten wir diese ganze Phase? Ist Corona ein Zeichen der Endzeit oder nicht? Es gibt sehr unterschiedliche Antworten darauf. Ich will meine Antwort geben. Ja, ich glaube, dass Corona ein Zeichen der Endzeit ist. Auch wenn nicht alles, was damit verbunden ist, Endzeit ist, aber es ist ein Zeichen, weil es eine Seuche ist. Es ist nicht die erste Seuche und es ist nicht die letzte Seuche. Aber es ist schlimm. Und wenn wir meinen, sie im Griff zu haben, ich bin davon überzeugt, wird das nächste kommen. Was viele im Moment umtreibt, ist die Frage, soll ich mich impfen lassen? Ich habe vorhin so ein paar Randfragen damit beschäftigt. Und was ist meine Antwort darauf? Du musst eine innere Sicherheit haben und gemäß deiner inneren Sicherheit handeln. Und dazu werden wir ja ermutigt. Ich bin dankbar für alle Forschungen, die in diese Richtung gehen. Aber ich bin auch von Folgendem überzeugt. Ich glaube nicht, dass das die alleinige Lösung sein wird und dass dann alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen sein wird. Sondern dann wird gegebenenfalls etwas Neues kommen. Deswegen ist das für mich auch eindeutig ein Zeichen von Endzeit. Und etwas anderes. Einschränkung und Kontrolle der elementaren Persönlichkeitsrechte, und das ist jetzt vielleicht eine gewagte Aussage, die ich tue, aber ich tue sie bewusst, tragen für mich widergöttliche Züge, egal zu welcher Zeit und von wem sie veranlasst werden. Das gilt auch für heute, auch wenn diese Einschränkungen notwendig zu sein scheinen. Das heißt jetzt nicht, dass ich zu euch sage, geht auf eine Querdenker-Demonstration und regt euch dagegen auf, legt euch dagegen auf. Nein, das tun wir hier in der Gemeinde auch nicht, sondern wir beachten diese Dinge sehr klar. Aber dieser Geist des Misstrauens, der dadurch gesät wird, das ist für mich eindeutig ein Zeichen der Endzeit. Ein Gegeneinander, ein Stress, der dadurch erzeugt wird. Man vertraut sich nicht mehr. Kann ich dir begegnen oder hast du Corona? Diese Frage bewegt uns doch. Furcht und Angst ist da. Ja, was ist das denn? Das ist für mich genau das, was Jesus beschreibt. Menschen werden gegeneinander sein, werden sich bekriegen, werden sich bekämpfen. Und was geschieht gerade? Das ist positiv. Die Ausbreitung des Evangeliums. Auch das ist für mich ein Zeichen, was endzeitliche Züge hat. Corona hilft uns, uns auf das Wesentliche zu besinnen. Auch das ist richtig gut. Das schließt für mich an Offenbarung Kapitel 2 und 3 an. Wenn die Gemeinden aufgefordert werden, konzentriert euch auf das Wesentliche. Und Corona treibt die Gemeinde ins Gebet. Und das nicht nur in der CGV, sondern das erlebe ich deutschlandweit, weltweit. Und das ist richtig, richtig gut so. Aber Corona befördert auch die Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft. Und das, was hier weltweit geschieht, dass die ganze Welt in irgendeiner Weise lahmgelegt zu sein scheint und Menschen darunter leiden, Hunderttausende von Menschen sterben, gestorben sind. Was ist das für ein Zeichen? Für mich ist es eindeutig ein Zeichen der Endzeit. Was wir sehen können, was geschieht und was uns wach machen sollte. Das verstärkte Auftreten von Naturkatastrophen und der Ruf nach Systemen, mit denen wir alles in den Griff bekommen, am besten weltweit oder europaweit. Digitaler Impfpass, da gibt es ja haufenweise Ideen, was man jetzt alles machen will. Die Chinesen machen uns das richtig gut vor. Die haben die Überwachung schon perfide perfektioniert. Und da musst du gesellschaftliche Punkte sammeln, sonst darfst du Dinge nicht tun. Ich hoffe nicht, dass es zu so etwas auch bei uns kommen wird. Aber das ist für mich auch etwas, was ein Zeichen der Endzeit ist. So, lieber Pastor, magst du jetzt fragen, wie soll ich jetzt damit umgehen? Soll ich jetzt das alles so an mir runterrieseln lassen und denken, schlimm, dass wir in so einer Zeit leben, macht es überhaupt noch Sinn zu leben? Oh ja, ich möchte dir ganz, ganz viel Hoffnung machen und möchte dir sagen, wenn du mit Jesus Christus und in Jesus Christus verwurzelt lebst, dann ist dein Leben hoffnungsvoll. Lass mich euch diese drei Begriffe zum Schluss mitgeben. Dein Leben kann hoffnungsvoll sein. Dein Leben kann zielorientiert sein. Und dein Leben muss wachsam sein. Wir haben in Jesus Christus so eine gute, wunderbare Hoffnung. Und die Gemeinde soll ein super Spreader der Hoffnung sein. Wenn wir uns auf Jesus Christus stützen und ihn substanziell in unserem Leben haben, dann dürfen wir wissen, wir haben Hoffnung. Du hast Hoffnung. Egal was kommt, egal ob Corona dich trifft oder nicht, egal ob sonstige Dinge über dein Leben hineinbrechen, ob andere Krankheiten da sind, was auch immer, du hast Hoffnung in Jesus Christus und du darfst zielorientiert leben. Ich sage es immer wieder, wir haben nur so ein kleines Fenster, in dem wir leben können und etwas zu Gottes Ehre gestalten können. Lass uns das in Kraft tun, lass uns das in Entschlossenheit tun. Und lass uns das wachsam tun. Auch das müssen wir sein, wachsam. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Blick heute Morgen auf den Thron Gottes in Offenbarung 4 richten, auf den, der auf dem Thron sitzt. Dass wir unseren Blick richten auf den, der uns Hoffnung gibt, Jesus Christus selbst. Er ist heute Morgen da. Und er ist derjenige, der es in der Hand hat. Und der auch dein Leben in der Hand hat. So vertraue ihm ganz neu dein Leben an. Wir wollen einige Momente nehmen, wo wir in dieses Lied Ewigkeit hineinhören. Dass die Ewigkeit unser Zuhause ist. Und dann möchte ich noch einmal zurückkommen und für dich beten und dich segnen und dein Leben ganz besonders unter die Gnade und unter den Schutz Gottes stellen.